Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir möchten gemeinsam die Lesung vom 2. Mose 34, 10 bis 14 lesen. Da geht es auch darum vorweg, als Gott sprach zu Mose, er soll doch bitte wieder die Texte davor, die Verse davor, er soll doch bitte wieder neue zwei Steintafeln hauen, zubereiten wie das letzte Mal, und er soll sich aufmachen auf dem Berg Sinai sehr früh. Das sind jetzt die Geschichte, die davor war. Und dann lesen wir ab Vers 10. Und er sprach: Siehe, ich will einen Bund machen vor allem deinem Volk und will Wunder tun, dergleichen nicht geschaffen sind in allen Ländern und unter allen Völkern. Und alles Volk, darunter du bist, soll sehen des Herrn Werk, denn wunderbar soll sein, was ich bei dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, die Kanaiter, die Hethiter, die Ferisiter, die Heviter und die Jebusiter. Hüte dich, dass du nicht einen Bund machst mit den Einwohnern des Landes, da du hineinkommst, dass sie dir nicht ein Fallstrick unter dir werden, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Götzen zerbrechen und ihre Haine ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr heißt ein Eiferer, ein eifriger Gott ist er. Ja, wir erheben uns zum Gebet. Ja, wie wunderbar, Herr, auch dieser Text und auch ein Hinweis und eine Mahnung. Ja, du bist ein eifernder Gott. Und wir wollen dir danken, ein streitender Gott, ein gerechter Gott, ein barmherziger Gott, ein Gott auch des Gerichts, ein Gott der Liebe. Wir wollen dir danken für dieses Wort und wir bitten dich ganz, ganz herzlich, dass du uns festhältst an dir, dass du uns die Kraft schenkst, weiterzulaufen. Und wie wir gehört haben, du erhörst Gebet, du erhörst sie, auch wenn wir momentan nichts sehen, nichts hören und sich nichts bewegt, wissen wir ja sehr wohl, die Gebete sind bei dir angekommen. Wir wollen dir danken, dass du uns auch dadurch in der Ausdauer lernst und in Ausdauer uns tüchtig machst. Ich bitte dich, du weißt, wir haben einen großen Mangel an Geduld. Und ich danke dir, dass du dafür sorgst, dass wir Geduld bekommen. Herzlichen Dank, auch Herr Jesus, für diesen kostbaren Frieden, den du mit Gott gemacht hast, den du vollbracht hast auf Golgatha, Herr Jesus. Frieden mit Gott durch dein teures Blut auf Golgatha. Danke, dass du gesühnt hast für unsere Schuld. Und dass unsere Gebete jetzt eingehen dürfen, direkt in das Allerheiligste zum Vater im Himmel. Danke, Herr Jesus, auch von ganzem Herzen für die Geschicke unseres Landes. Du siehst, vieles ist im Argen. Wir wollen dich einfach herzlich weiterflehen. Bitte, bitte, nimm sie in deine Hand, die Geschicke dieses Landes. Du siehst es. Erbarm dich, dass viele noch in Deutschland gerettet werden. Du siehst, dass viele Gläubige auch hier in Deutschland ja bedrängt werden, denunziert werden, schlecht gemacht werden, verleugnet werden, in das rechte Eck gestellt werden. Und doch flehe ich dich an, Herr, Herr Jesus, segne unsere Geschwister auch hier ganz besonders in Deutschland und gib ihnen die Kraft, weiter den Weg mit dir zu gehen, trotz Ausgrenzung, trotz Demütigung. Danke, und wir wissen sehr wohl, bei dir ist Hilfe, bei dir gibt's Hilfe. Wir wollen dir ganz herzlich danken Herr, wir bitten dich auch, erbarm dich um das Volk Israel, dass auch dort durch diese große Not, die da auch dort geschieht, auch dieser Krieg, du siehst es, kein Krieg ist gut auf beiden Seiten. Und wir bitten dich, erbarm dich, dass noch viele, viele Juden zum lebendigen Glauben an dich kommen. Und gedenke auch an den Geiseln, dass sie noch lebend befreit werden. Herr, wir bitten, du weißt es, wo sie sind, du hast die Macht. Wir flehen dich an, hilf, dass sie gefunden werden, dass sie freigekommen. Auch gedenke, Herr Jesus, den Araber im Gazastreifen, dass du auch viele von ihnen ihre Herzen auftust, dass sie dich erkennen mögen, dass du wirklich lebst. Und so wollen wir dir auch ganz herzlich danken, Herr Jesus, für unseren Bruder Martin Seiler. Schenk ihm Weisheit und Gnade, dass er dein Wort auslegt und gib, dass dein teures Wort zu unserem Herzen spricht, uns für Herzen verändert, näher zu dir zieht. Und ich danke dir, dass du es machst. Amen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir im Wort Gottes Gemeinschaft haben. Ich möchte auch alle begrüßen, die übers Internet angeschlossen sind. Und heute Morgen haben wir ja ein ganz spezielles Thema. Das hat mich schon seit Wochen umgetrieben, nämlich dieses Thema echte und falsche Anbetung. Und wenn wir mal in unser Herz hineinschauen, was oft gar nicht so einfach ist, dann sehen wir, dass wir doch zum Thema Anbetung oft auch eine große Unkenntnis haben. Was ist denn Anbetung? Wie ist denn Anbetung ganz, ganz praktisch? Und wir haben ja vorher schon die Stelle aus 2. Mose gehört, wo Gott diese Anbetung will, wo Gott sagt, er ist der einzige Punkt der Anbetung. Und deshalb schauen wir uns im Wort Gottes an, was das Wort Gottes über Anbetung sagt, wie das auch praktisch funktioniert, wie sich das auch heute in der Gesellschaft, in unserem Land darstellt und was richtig und was falsch ist. Ich möchte mit euch die zentrale Stelle in der Bibel über Anbetung lesen im Neuen Testament, nämlich in Johannes 4. Und das ist die Geschichte, als Jesus durch Samaria reist, in den Norden nach Galiläa, und er geht durch Samaria durch und ist ein Sicher. Und dort trifft er diese Frau um die Mittagszeit, eine ungewöhnliche Zeit, trifft er diese Frau an dem Jakobsbrunnen. Jeder von euch kennt die Geschichte. Und ich möchte lesen ab Vers 19. Es ist wichtig, dass wir im Gottesdienst immer unsere Bibel dabei haben. Johannes 4 ab Vers 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Was uns bei diesem Text auffällt, ist, dass Gott Anbeter sucht. Und dieses Suchen von Gott, das finden wir in der Bibel nicht so oft. Ihr kennt sicherlich diesen Vers, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen und dem Herrn nichts verborgen ist. Aber hier spricht das Wort explizit davon: Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Und diese Suche von Gott, die hat sich bis heute nicht verändert. Gott sucht unter uns heute bei diesem Gottesdienst. Er sucht die wahren Anbeter. Jesus sucht auch, der Herr Jesus Christus, er sucht auch. Wir sehen beim Herrn Jesus Christus, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und die Bibel sagt uns ganz klar, auch wir sollen suchen. Kolosserbrief schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Also der Vater sucht, der Herr Jesus Christus sucht, wir sollen suchen und sogar der Widersacher, der Teufel, der sucht auch, der sucht nämlich, wen er verschlingen kann. Und wenn wir uns genau anschauen, was diese Suche bedeutet von Gott, das ist ja eine Herausforderung an uns persönlich, zu diesem Thema Anbetung, dann sehen wir, dass dieses Thema Anbetung das ganze Wort Gottes durchzieht, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und wir stellen dann auch fest, dass das Thema Anbetung, die wahre Anbetung, immer ein Kriegsschauplatz ist. Das Thema Anbetung ist bis auf die heutige Stunde ein Schlachtfeld in der gesamten Welt. Warum? Weil der Satan unbedingt diese falsche Anbetung für sich haben will. Und wenn wir uns mal genau anschauen, wie Gott sich Anbetung vorstellt, dann ist es immer wichtig, dass wir darauf achten, wann kommt denn Anbetung zum ersten Mal im Wort Gottes vor. Weil immer wenn zum ersten Mal im Wort Gottes etwas vorkommt, hat es eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Und das erste Mal, wo Anbetung geschrieben wird oder über Anbetung geschrieben wird, finden wir in 1. Mose 22. Und 1. Mose 22 muss uns im Bewusstsein sein, im Wort, das ist die Geschichte, wo Abraham den Auftrag von Gott erhält, seinen Sohn zu opfern, den Isaak. Und wir lesen dort in Vers 5, da stand, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Also Abraham hat den Auftrag von Gott, Isaak zu opfern und Abraham sagt zu seinen Knechten, wir gehen dorthin, um anzubeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Interessant ist ja, dass Abraham sagt, wir kommen wieder zu euch. Der Hebräerbrief sagt ganz klar, dass Abraham den Glauben hatte, dass wenn er den Isaak opfert, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken kann. Diesen Glauben hatte Abraham. Und dieses ganze Thema dreht sich um Anbetung. Abraham bezeichnet dieses Opfer als Anbetung. Also sehen wir zum ersten Mal im Wort, dass Anbetung immer etwas mit Opfer zu tun hat. Und diese Linie zieht sich fort, wenn wir sehen, wie Gott die Opfer einführt für sein Volk, dann sehen wir, dass die Opfer immer mit Anbetung zu tun haben und Anbetung immer mit Opfer zu tun hat. Das heißt, Anbetung ist etwas, was zutiefst geht. Und wir kommen nachher noch im Neuen Testament drauf, was das Neue Testament da uns erklärt. Aber wir sehen, Anbetung hat immer mit Opfer zu tun und Opfer soll immer mit Anbetung zu tun haben. Und wir sehen ja, dass Abraham den Isaak nicht opfern musste, sondern Gott einen Ersatz geschaffen hat. Und wisst ihr, dieser Ersatz, dieser Widder damals, der im Gebüsch hängen geblieben ist und der dann von Abraham geopfert wurde, das war nicht der Ersatz. Der Ersatz war Jesus Christus. Abraham musste den Isaak nicht opfern, weil Gott hatte ein vollkommenes Opfer vorgesehen. Und das ist in der Opferung von Jesus Christus dann Tatsache geworden. Wenn wir uns mal das Wort Anbetung anschauen, dann sehen wir ja im Griechischen, das heißt proskynou, und dieses Wort, da sind verschiedene Inhalte drin, das heißt, in der Übersetzung heißt es anbeten, huldigen, sich niederbeugen, niederfallen, fußfällig oder auch hündchenhaft anbeten. Also dieses, in diesem Wort Proskynios steckt auch das Wort Hund, ja. Und unsere jüngste Tochter, die hat so einen kleinen Hund, ja. Und wenn der bei uns ist und ich komme die Treppe hoch, da sehe ich genau, was Anbetung ist. Ja, der legt sich so flach auf den Boden, ja, da bleibt nichts übrig. Also komplett streckt er alles von sich, wenn ich da hochkomme, ja. Und ja, dann dreht er sich auf den Rücken und will gekrault werden. Ja. Aber Anbetung heißt nichts anderes als niederfallen, sich beugen. Und zunächst ist Anbetung mal nicht, hat nichts mit Musik zu tun oder mit Stimmung, sondern Anbetung ist eine Körperhaltung. Ja. Und diese Körperhaltung ist nicht so, dass ich so im Gottesdienst stehe und mit den Hüften wackele, sondern ist niederfallen. Und nicht nur äußerlich, sondern vor allem auch innerlich. Wir beugen uns vor dem Herrn, der Herren. Und diese äußere Haltung, die drückt sich aus. Ja? Ich weiß nicht, wie deine Gebetszeiten aussehen. Ich weiß nicht, ob du ein Anbeter bist. Vielleicht ist dieses Thema für dich relativ neu, aber mal ganz privat. Also wenn ich den Herrn Jesus und den Vater im Himmel anbete, dann bin ich in meinem Büro und ich schließe sogar die Tür ab, auch wenn nur meine Frau da ist. Ja? Und dann gehe ich auf die Knie. Das ist ein äußeres Zeichen meiner Haltung gegenüber dem Herrn Jesus Christus und gegenüber dem Vater im Himmel. Das als Beispiel. Wir sehen dann im Alten Testament, dass es ganz viele Könige gab und die haben das Volk Israel in eine falsche Anbetung geführt, nämlich eine Anbetung von Götzen, das Heer des Himmels, den Moloch, die Astarte, die verschiedenen Götter der Kanaaniter und der heidnischen Völker, wo Gott ja den Befehl gegeben hat, diese Völker auszurotten, aus dem Land Kanaan hinauszutun. Und durch diese Vermischung ist einfach eine falsche Anbetung gekommen. Und wisst ihr, Freunde, wenn wir im Glauben Vermischungen zulassen, kommt immer etwas Falsches raus. Vermischung. Ja, ein Teil Wahrheit, ein Teil Lüge. Und wenn es nur 2% Lüge sind oder 2% Irrlehre, dann kommen immer die schlimmen Dinge raus. Und deshalb haben wir heute auch in unserem Land oder weltweit eine riesige Breite an falscher Anbetung. Wie sieht in Deutschland die falsche Anbetung aus? Ja, die Leute, die beten den Wohlstand an. Ja, niemand im Land hat mehr ein Problem mit Abtreibung. Ja, wer steht da dagegen auf? Okkultismus, Perversion im Land. Das ist so die Stimmung im Land. Ja? Und das ist falsche Anbetung. Weil es gibt keine neutrale Anbetung. Man kann nicht sagen, ja, das ist echte Anbetung und dann gibt es einen neutralen Bereich. Das gibt es nicht. Ja? Es gibt dann die Anbetung, die in Richtung der Dunkelheit geht. Gleichzeitig sehen wir aber im Alten Testament auch zeitgleich zu diesen bösen Königen, die das Volk verführt haben und wo das Volk mitgemacht hat, sehen wir auch in den Psalmen, wo die echte Anbetung beschrieben wird. Ich möchte euch drei Stellen nennen. Psalm 66, Vers 4. Alle Welt wird dich anbeten und dir Lob singen. Sie wird deinem Namen Lob singen. Das ist auch eine prophetische Aussage. Dann ein Gebet Davids im Psalm 86, wo er sagt, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben. Das findet schon zum Teil statt, aber im tausendjährigen Reich wird es dann zur Vollendung kommen, dass alle Völker anbeten werden. Und wir sehen im Psalm 95, kommt, lasst uns anbeten, ein Aufruf an das Volk Gottes, ein Aufruf an uns, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Hier sind die beiden Dinge verknüpft. Lasst uns niederfallen. Also ganz klare Anweisung, wie Anbetung ganz praktisch geschieht. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Wir sehen, dass dieser Kampf, über den wir am Anfang gesprochen haben, wir sehen dann auch am Ende der Bibel, in der Offenbarung sehen wir, dass sehr viel über Anbetung geschrieben wird. Und wir sehen zum einen die Anbetung der Heiligen im Himmel, wir sehen aber auch, was auf der Erde geschieht, nämlich die Anbetung des Antichristen, des falschen Propheten. Diese Dinge sind ganz deutlich gekennzeichnet. Und wir sehen Offenbarung 15, wo geschrieben ist, wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Was sich aber in dieser Zeit des Antichristen, in diesen 3,5 plus 3,5 Jahren abspielt, das sehen wir auch in Offenbarung 14, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Tier und sein Bild, die sie angebetet haben, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Oder Offenbarung 13, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Und so sehen wir ganz unterschiedliche Richtungen der Anbetung und wir sehen das auch heute in der Welt. Und jetzt haben wir hier die Bibelstelle, wo der Vater sagt, er sucht Anbeter. Freunde, Gott sucht heute Morgen Anbeter in unseren Reihen. Wenn wir von dieser Schlacht weltweit sprechen im unsichtbaren Bereich, dann sehen wir, dass diese Schlacht bei Jesus schon ganz am Anfang stand. In Matthäus 4. Und wir sehen es in zwei Evangelien, wo es heißt, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Also schon ganz am Anfang, als Jesus an der Schwelle seines Dienstes stand, er war getauft, er war mit Heiligem Geist erfüllt, da kommt der Teufel und versucht Jesus auf diese drei verschiedenen Arten und die Krönung, die Spitze der Anfechtung war der Kampf um die Anbetung. Und da hat sich bis heute nichts daran geändert. Es ist ein Kampf um die Anbetung. Und der Teufel versucht heute auch jeden Menschen in diesem Punkt auf seine Seite zu ziehen. Ja? Zu wem beten denn die 1,8 Milliarden Muslime, wenn sie ihr Freitagsgebet machen? Zu wem beten sie? Beten sie zu Allah? Ja, das ist die Briefkastenfirma. Ja? Aber was steckt denn dahinter? Lass uns die Frage mal stellen. Zu wem beten denn die 1 Milliarde Hindus, wenn sie niederfallen und anbeten? Zu wem beten denn die 400 Millionen Buddhisten, wenn sie niederfallen? Ja, Buddhismus ist gar nicht so weit. Ich kenne keine Gärtnerei mehr, wo du nicht einen Buddha kaufen kannst. Ja? So Dekoration, ja. Meine Frau und ich, wir waren eine Woche im Urlaub und das war wirklich ein toller Urlaub, ja, in den Dolomiten. Und wir hatten ein schönes Hotel und da war ein Pool. Ja, was steht neben dem Pool? Ja, da sitzt so ein Buddha. Ja. Das ist heute in jedem Spa-Bereich ganz, ganz normal. Ist voll eingesickert in die Gesellschaft. Ja. Und es dreht sich um Anbetung. Die Leute wissen nicht, was sie da tun. Ja, ich habe noch eine ganz heikle Frage. Zu wem beten denn die 1,3 Milliarden Katholiken, wenn sie zu Maria beten? Jetzt wird es mal richtig dick, oder? Ja, das ist Götzendienst, Freunde. Das ist falsche Anbetung. Punkt. Ja, hier müssen wir einfach mal aussprechen, was geistliche Tatsachen sind. Wenn wir hier Vermischung zulassen, wenn wir anfangen auf einer Mehrkonferenz mit Johannes Hartl den Kreuzweg zu beten, dann haben wir eine Vermischung, wo Paulus klar sagt, ihr könnt nicht am Tisch der Dämonen sitzen und ihr könnt es nicht miteinander vermischen, das geht nicht. Paulus spricht klar über Absonderung. Und gerade heute in unserer gesellschaftlichen Situation ist Absonderung in den geistlichen Bereichen mehr als notwendig. Wenn wir das nicht tun und vermischt werden, wir werden einfach mit hinweggefegt. Ja? Das Ganze nennt sich dann Ökumene. Ja? Im Gegensatz sucht Gott ja die wahren Anbeter. Und jetzt müssen wir wissen, dass Anbetung völlig freiwillig ist. Gott zwingt niemand zur Anbetung. Schon gar nicht religiös, dass ein religiöser Druck da ist, sondern Wenn Gott sucht, können wir uns mal die Frage stellen, warum muss denn Gott suchen? Gibt es so wenige, dass er sucht? Und ich glaube ja, es gibt wenige echte Anbeter. Lasst uns mal den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament feststellen im Wort, weil viele Christen oder sogenannte Christen oder gläubige Menschen, ja, wie man das immer definiert, viele von ihnen vermischen Altes und Neues Testament. Und das Schwierigste, was wir machen können, wenn wir Dinge in der Bibel mischen und nicht genau wissen, für was, für wen ist denn was geschrieben, ja, die größten Fehler passieren, wenn Leute Israel und die Gemeinde vermischen. Ja, es gibt Aussagen, die sind einfach für Israel, die gelten nicht für die Gemeinde, weil Israel hat einen praktischen Segen, die Gemeinde hat einen geistlichen Segen. Ja. Und wenn man da Dinge vermischt, auch in der Prophetie oder in den Aussagen, dann wird es mal richtig schwierig. Ja, da kommen einiges an Irrlehren raus und deshalb ist auch wichtig, dass wir verstehen, wie ist denn Anbetung im Alten Testament und wie ist Anbetung im Neuen Testament. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Stiefel. Gott selber hat im Alten Testament ja festgelegt, wo der Gottesdienst, wie der Gottesdienst, wie die Anbetung stattfinden soll. Das hat Gott selber festgelegt in den 5 Büchern Mose. Und es waren Orte, es waren Gebäude, die Gott bestimmt hatte. Am Anfang war es die Stiftshütte, als sie auf dem Weg ins verheißene Land waren. Im verheißenen Land waren es ja dann verschiedene Orte. Ja, einer sogar bei den Philistern, ja, als sie die Schlacht verloren hatten und die Bundeslade zu den Philistern kam und dort wirklich ersichtlich war, wer der wahre Gott ist. Ja. Der Gott Dagon ist dann ohne Hände und Füße auf der Schwelle von dem Tempel gelegen. Aber einen Tempel gab es damals nicht. In 1. Samuel 7 sehen wir, dass die Lade dann von Abinadab in dem Haus dort in Kirat Jarim war. Dort war die Lade untergebracht, als sie von den Philistern kam. Später war sie im Haus von Obed-Edom, der sehr stark gesegnet wurde, weil die Lade dort war. Und dann hat David sie nach Jerusalem geholt, dort in dieses Zelt. Aber es gab noch nicht diesen festgelegten Ort, den wir dann bei Salomo beim Bau von dem ersten Tempel dann sehen. Und da hat Gott gesagt, er will hier einen Ort haben in Jerusalem, an diesem Ort, wo er angebetet wird. Opfer und Anbetung finden immer zusammen statt. Und das war der Ort, wo die Opfer dargebracht wurden, wo Sünde bedeckt wurde und auch wo die Anbetung stattfand. Die Bundeslade, sie stand ja im Allerheiligsten, weil Gott gesagt hat, in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Ihr wisst in der Geschichte Israels, dass die Nordstämme sich getrennt haben von Juda und von Manasse und dass diese Nordstämme sich dann auch im Lauf der Geschichte in der Gefangenschaft mit den fremden Völkern vermischt haben, mit den Völkern aus dem Norden, aus dem Osten, und daraus ist dann die Volksgruppe der Samariter entstanden. Das ist dieses Gebiet von Sychar, wo Jesus durchgewandert ist mit seinen Jüngern. Und in diesem Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen bringt ja diese Frau dieses Thema auf die Anbetung. Sie sagt ja, ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, bei uns ist der Berg Gerizim, wo wir anbeten. Wisst ihr, dieser Berg Gerizim, der war von Gott nie festgelegt. Das wollte Gott nicht, dass dort Leute anbeten. Das war eine menschengemachte Sache. Und es ist ein explizit gutes Beispiel dafür, dass selbstgemachte Anbetung immer in die Irre führt. Ich kenne so viele junge Leute, ich komme aus der Jugendarbeit 40 Jahre lang, und ich kenne so viele junge Leute, die sagen, ja, ich stelle mir Anbetung so vor. Oder ich fühle mich in dieser Art so wohl. Ich habe mir eine Jugendgruppe oder eine Gemeinde gesucht, wo mir die Anbetung gefällt. Ja, vielleicht kennt ihr auch solche Beispiele. Und es ist doch nie die Frage, ob uns die Anbetung gefällt oder ob wir uns wohlfühlen oder was unsere Interessen sind, sondern die Frage ist doch generell, wie stellt sich Gott Anbetung vor? Und ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, viele Christen nicht wissen, wie Gott sich Anbetung vorstellt. Über das sprechen wir heute Morgen. Im Neuen Testament haben wir dann eine völlig veränderte Situation. Wir haben die Situation, die Jesus am Jakobsbrunnen ganz klar definiert, in Johannes 4, 23. Die Stunde kommt, also Zukunft, wo wir heute drin leben und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also hier ist nicht mehr die Rede von einem Ort oder von bestimmten Umständen, sondern diese Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist zu jeder Zeit weltweit an jedem Ort verfügbar. Das heißt, ich kann überall anbeten, wenn ich nicht in Sünde lebe. Ich kann überall anbeten, wenn ich wiedergeboren bin. Weil das ist ja die Grundvoraussetzung. Ein Mensch, der nicht wirklich wiedergeboren ist, ein Mensch, der nur ein Gesangbuch hat und sagt, ich gehöre einer bestimmten Konfession an, ist doch nicht ein Mensch, der wiedergeboren ist. Ein solcher Mensch kann auch nicht anbeten. Es funktioniert nicht, weil sein Geist ist tot. Anbeten, in der wahren Anbetung, können nur wiedergeborene, erlöste Menschen, die Gott als Vater haben und Jesus Christus als Herrn. Ja? Kyrios ist Jesus Christus. Kyrios heißt absoluter Machthaber. Ja? Der Kyrios im Altertum, das war der, wo du dich flach hingelegt hast. Ja? Der hat entschieden über Leben und Tod. Kyrios, absoluter Machthaber. Und diese Voraussetzung, als wiedergeborener Christ anzubeten, ich glaube, das trifft gar nicht so viele Menschen, weil viele Menschen, die denken, sie sind gläubig oder sie sind da auf dem Weg, ich kenne viele Menschen, die wahrscheinlich nicht wiedergeboren sind. Und ich möchte das jetzt nicht dir als Frage stellen, weil ich glaube schon, dass du dich mit der Frage auseinandergesetzt hast. Aber viele Menschen, habe ich festgestellt, vor allem auch junge Menschen, haben sich die Frage nie gestellt. Die sagen, ja, ich habe mal einen Aufruf mitgemacht, da bin ich nach vorne gegangen. Ja. Da hat mir sogar jemand die Hände aufgelegt, ja, und so. Und ich glaube schon, dass ich gläubig bin. Aber ist das Wiedergeburt? Ich denke, da müssen wir uns anders mal noch mal kräftig drüber unterhalten. Ein Mensch, der geistlich tot ist, kann nicht anbeten. Ohne ein Kind Gottes zu sein, gibt es keine wahre Anbetung. Aber auch ohne das Leben wirklich bereinigt zu haben von Sünde, Buße getan zu haben, ein Leben, das nach Heiligung strebt, kann keine wahre Anbetung erfolgen. Es ist dann auch unmöglich, Gott im Geist anzubeten, weil wir brauchen einen lebendig gemachten Geist. Unser Geist wird erst lebendig, wenn er von Gott erweckt wird. Jesus sagt ja in Matthäus 5, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das heißt, wenn wir in den Gottesdienst kommen, dann müssen wir uns bewusst sein, wir begegnen hier in der Gemeinschaft Jesus Christus, wir begegnen Gott. Und wenn wir hier dann singen, wenn wir beten, wir wollen ja Gott anbeten. Und dafür brauchen wir ein gereinigtes Herz, wir brauchen gereinigte Beziehungen. Im Geist und in der Wahrheit anbeten. In der Wahrheit anzubeten bedeutet, dass wir auf der Grundlage und dem Inhalt des Wortes anbeten. Da eignen sich zum Beispiel die Psalmen ganz gut. Aber Freunde, ich möchte hier nochmal einen flammenden Appell richten an uns. Wir müssen Männer und Frauen des Wortes sein. Das Wort muss uns bewegen. Das Wort muss unsere Gedanken bewegen. Das Wort muss unsere Interessen bewegen. Wir müssen das Wort lernen. Wir müssen es lesen. Ja, ich habe letztes Mal meinen Bruder gehört und das hat mich sehr getroffen. Er sagt, das Wort Gottes selber sagt, wir müssen über das Wort Gottes nachsinnen. Also nachdenken. Du hast einen Vers und dieser Vers, der wird nicht einfach nur gelesen, sondern du setzt dich hin und du betest und sagst, ja, ich denke über diesen Vers nach. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität, wie das Wort dann auch uns verändern kann. Die Frage ist denn, was beten wir denn an, wenn wir in der Anbetung sind? Also wir nähern uns richtig dieser Praxis. Jesus Christus ist eine Vorschattung im Alten Testament. Die Opfer im Alten Testament, die wir in den Büchern Mose lesen, mit diesen ganzen Vorschriften und alles, ist eine Vorschattung auf das vollkommene Opfer von Jesus Christus. Und wir sehen im Alten Testament eine Menge von Vorschattungen auf das Zentrum, auf den Dreh- und Angelpunkt, auf Jesus Christus. Wir sehen zum Beispiel das Leben von Josef, sehen wir als eine Vorschattung auf Jesus Christus. Wenn wir anbeten, die wahre Anbetung, für was beten wir denn an? Was sagen wir denn Gott? Wir wissen, Gott ist absolut heilig. Es gibt bei ihm keine Veränderung, es gibt keinen Schatten. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. 1. Timotheus 6 sagt uns, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wenn Leute in einem Zeugnis berichten, ja, ich war mal wieder im Himmel und war auf dem Schoß des Papas und so. Leute, es ist Quatsch. Ja, das ist geistliche Verführung. Ja, niemand hat Gott gesehen, außer dem Sohn. Niemand kann einfach so in den Himmel gehen und mal kurz das machen. Das geht nicht, das ist eine Irrlehre. Ja? Da verführt der Teufel ganz viele Leute, die solche Erlebnisse haben oder solche Verführungen haben. Wir sehen, dass Gott absolut gerecht ist. Er straft jede Sünde. Und Gott ist aber auch absolut gnädig. Dafür beten wir ihn an. Und das sind ja zwei absolute Gegensätze. Du kannst nicht gerecht sein und du kannst nicht gnädig sein gleichzeitig. Ja? Entweder du bist gerecht, dann gibt es die Strafe. Ein Richter, der gerecht ist, der kann nicht gnädig sein. Ja? Entweder gnädig oder gerecht. Aber dieser Widerspruch löst sich auf in Jesus Christus. Gott ist absolut gerecht. Und er konnte gnädig sein durch das vollkommene Opfer von Jesus Christus. Weil ein Opfer da war, konnte Gott gerecht und gnädig sein. Das ist bei uns Menschen nicht möglich. Gott ist barmherzig. Wir beten ihn an für seine Barmherzigkeit. Er lässt Menschen, die in Sünden gebunden sind, die Erlösung durch Jesus Christus erkennen. Und Johann hat ja vorher gesagt, den Schwerpunkt auf Gebet, aber die Frage ist, wie viel beten wir denn für die, die nicht erlöst sind? Auch namentlich. Ja, das können Verwandte sein, das können deine eigenen Kinder sein, das können Nachbarn sein oder Leute von der Arbeit. Beten wir für sie und bitten wir Jesus Christus, dass er sie überführt, dass der Heilige Geist sie überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir beten Gott an für seine Majestät, für seine Größe, für seine Güte. Wir beten ihn an für den Sieg über Satan. Wir beten Jesus Christus an als das vollkommene Opfer. Wenn ihr die Offenbarung studiert, dann seht ihr, dass wir, wenn wir mit Jesus Christus im Himmel sind, wir werden in Ewigkeit was tun? Wir werden anbeten, das geschlachtete Lamm. Jesus wird als das geschlachtete Lamm angebetet. Kurz eine Bemerkung, der Heilige Geist wird an keiner Stelle in der Bibel angebetet. Es gibt keine Stelle, wo Menschen zum Heiligen Geist beten oder den Heiligen Geist anbeten. Das ist ein großes Problem in der Charismatik, dass eine Verschiebung stattfindet, dass der Heilige Geist in den Mittelpunkt gestellt wird, was er gar nicht will. Und wenn etwas anderes in den Mittelpunkt gestellt wird als das vollkommene Opfer, als der Sohn Gottes, Jesus Christus, dann findet eine Verschiebung statt, die falsch ist. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief darüber, im Kapitel 11, er sagt, es ist ein anderer Jesus, es ist ein anderer Geist und es ist ein anderes Evangelium, ja, was mit Gott nichts zu tun hat. Und wir wollen kein anderes Evangelium verkündigen. Weil wenn es eins dieser drei Faktoren nicht stimmt, ja, wenn es ein anderer Jesus ist, dann ist es auch ein anderes Evangelium, ein anderer Geist. Wenn es ein anderes Evangelium ist, ist ein anderer Jesus, ein anderer Geist. Wenn es ein anderer Geist ist, ist ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus. Ja, es muss alles übereinstimmen. auch in der Anbetung. Deshalb bringen wir dem Heiligen Geist keine Lob, Ehre und Anbetung entgegen. Er will das auch gar nicht. Der Heilige Geist, der hat im Prinzip, ist jetzt ein extra Thema, aber drei Aufgaben. Er weist immer auf Jesus hin. Er wird immer in alle Wahrheit leiten, in das Wort Gottes. Und er wird überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist nimmt keine Ehre und Anbetung entgegen. Das ist ihm zuwider. Der Dreh- und Angelpunkt ist Jesus Christus. Jetzt kommen wir zur Praxis. Wir haben ja heute Morgen schon gesungen zur Begleitung der Orgel. Und wir haben Lobpreis gesungen oder haben Gott gelobt, haben ihm gedankt. Haben wir auch angebetet. Ja gut, wir haben ein Lied, das haben wir ausgesucht. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Ja, kommen wir gleich drauf. Aber in der Regel haben wir doch, in dem, was wir singen, haben wir zumeist Lob und Dank. Ja, wir haben gesungen, du meine Seele singe, wohlauf und singe schön dem Schöpfer aller Dinge. Ja. Und die Frage ist doch, ist Lob und Dank das Gleiche wie Anbetung? Weil es wird heute weltweit natürlich durcheinander gewürfelt. Ja. Heute heißt es einfach, dieser englische Ausdruck, Praise and Worship. Ja. Lobpreis und Dank und Anbetung. Das ist alles ein Topf, ist es aber in der Bibel nicht. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Lob, zwischen Dank und zwischen Anbetung. Wenn wir Gott danken, dann danken wir Gott dafür, für das, was wir von ihm empfangen haben, für unsere Familie, die Kinder. Ich danke Gott für meine Ehefrau. Ich danke für die Versorgung, für die Arbeit, für das Essen, für die Gemeinde. Ja? Dafür danken wir Gott. Wir danken Gott, dass wir in einem solchen Land leben. Und ich möchte dich herausfordern, trotz allen Herausforderungen in Deutschland, dank Gott dafür, dass du in Deutschland lebst. Ja? Weil so viele Menschen, die murren und beschweren sich und so, aber sind wir Gott dankbar? Wir leben in einem der Länder, was die beste Versorgung weltweit noch hat. Trotz aller Dinge. Ja? Danken wir Gott dafür. Was betrifft unser Lob? Wir loben Gott für das, was der Herr Jesus Christus und Gott getan hat. Die ganze Schöpfung, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung. Wir loben Gott für seine Gemeinde, die er uns gegeben hat. Und bei der Anbetung haben wir den wesentlichen Unterschied. Wenn wir anbeten, dann beten wir Gott, den Vater und Jesus Christus an für das, was sie sind. Da loben wir nicht, da danken wir nicht, sondern wir beten sie an für das, was sie sind. Und da ist es entscheidend, dass wir die biblischen Aussagen kennen, die uns beschreiben, wie Gott der Vater und Jesus Christus der Sohn ist. Wir waren beim Alten Testament, wir sehen beim Alten Testament diese Anbetung, die bei Abraham beginnt. Wir sehen in dieser Zeit im Volk Israel, in der Richterzeit, und jetzt kommen wir auf das Thema Musik, weil ganz viele Menschen weltweit das Thema Anbetung mit Musik in Verbindung bringen. Ich kenne kaum einen Jugendlichen, der Worship nicht mit Musik in Verbindung bringt. Und da sehen wir ja schon mal diese falsche Gewichtung, weil wenn wir sehen, dass Proskuneo, dass Anbetung eigentlich niederfallen heißt, dann hat es zunächst mal gar nichts mit Musik zu tun. Ja? Aber der Mensch wünscht sich das, er will ja was hören, er will was erleben. Und im Alten Testament sehen wir, bis zur Richterzeit sehen wir keine Instrumente. Ja, wenn die gesungen haben, auch in der Wüste, da waren die Trompeten und die Posaunen, das waren Signalgeber. Ja, ich habe selber Trompete studiert, ja, und es ist ein Kapitel in den Büchern Mose auch dem Bau von Trompeten gewidmet, ja, wie das gemacht wird, aus welchem Material. Aber bis zur Richterzeit gab es keine Instrumente. Wir sehen dann bei König David, dass es Instrumente gab, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde. In der Folgezeit im Gottesdienst, im Tempel, im Alten Testament, da waren drei Instrumente vorhanden. Das war die Harfe, die Laute und die Zimbel. Und wenn du schon mal so eine Harfe gehört hast oder so eine Laute, also Saiteninstrumente, dann weißt du, die sind nicht sehr laut. Ja, die sind sehr, sehr zurückhaltend. Ja, kann dir mal empfehlen. Das Harfenkonzert von Händel, wunderschön. Und diese wurden ausschließlich von Leviten gespielt, also von denen, die Gott bestimmt hatte, diesen Priesterdienst auszuüben. Die Musik im Alten Testament bestand fast zu 100% aus Gesang. Man hat gesungen, man hat mehrstimmig gesungen und so wurde Gott auch im Gesang angebetet. Im Alten Testament sehen wir, dass die Instrumente nie im Vordergrund standen. Das muss uns heute sehr zu denken geben, wenn wir Worship-Konzerte, wenn wir Worship-Events sehen mit großem Orchester, mit Band, mit Verstärker, mit Licht, mit Nebel, mit Rauch. Ja. Ich kann das deshalb so sagen, ganz frei, weil ich war selber dabei. Ja. Ich habe oft dort die Solotrompete gespielt, hat viel Spaß gemacht, bis ich erkannt habe, wie sieht Gott denn die Sachen? Ja? Und da gab es vielleicht gute Musik, aber Freunde, es war keine Anbetung. Ja, es war gute Unterhaltung oder Show, aber keine Anbetung. Und wir können ganz klar sagen, was heute worshipmäßig weltweit läuft, hat nichts mit Anbetung zu tun. Also auf jeden Fall nichts mit wahrer Anbetung zu tun. Ja? Ich würde eher sagen, es geht in die andere Richtung, wenn ich das sehe. Im Neuen Testament finden wir dann eigentlich kaum was über Musik und Anbetung. Wir haben nur zwei Stellen, die etwas bisschen andeuten, im Prinzip diese zwei Stellen, Epheser 5, Vers 19, wo Paulus schreibt, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Ja, interessant, dass er sagt, redet zueinander. Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, ja, als Kinder haben wir die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 auswendig gelernt und die kann ich heute noch, ja. Und da haben wir die vorgetragen am Heiligen Abend in der Familie und da kommt dann die Stelle, als die Engel kommen, ja, und dann haben wir Kinder gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und ja. Aber das steht gar nicht drin. Und die Engel sprachen zueinander, Ehre sei Gott in der Höhe. Also die haben nicht mal gesungen. Ja, das hat man einfach so da reingedichtet. Kolosser 3, Vers 16 sagt, lasst das Wort Gottes reichlich, das Wort des Christus reichlich in euch wohnen mit aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Das sind im Neuen Testament die einzigen Aussagen, die wir zur Anbetung und zur Musik haben. Und jedes Mal sehen wir, wir sollen dem Herrn von Herzen mit Lobgesängen, geistlichen Liedern in unseren Herzen singen und spielen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, dürfen wir dann keine Orgel haben? Ja, doch, das sollten wir haben. Schon allein wegen der Führung. Es ist schwierig, wenn jetzt hier 100 Leute einfach ein Lied anstimmen und du hast nicht eine Führung. Du brauchst eine Begleitung, dass es auch würdig ist und dann schön klingt. Ja? Aber diese Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir das Thema Anbetung haben. Wir sehen, dass die innere Haltung Gott am wichtigsten ist. Wie unser Herz ausgerichtet ist. Wie unsere Gedanken und unsere Empfindungen ausgerichtet sind. Und das soll im Singen zum Ausdruck kommen. Ich habe diese Veranstaltungen mitgemacht und auch mitorganisiert. Riesige Veranstaltungen. In Stadien auch, wo halt dann der Beatrhythmus, die Lautstärke und das Visuelle im Vordergrund standen. Und je mehr diese Dinge in den Vordergrund kommen, desto mehr wird der Mensch fleischlich abgelenkt. Ja? Sobald du einen Rhythmus hast, einen Rhythmus in der Regel zwischen 80 und 120 im Viervierteltakt, da geschieht mit dem Körper was. Ja? Du fängst an. Ja, es bleibt nicht aus. Woher kommt dieser Rhythmus? Ja? Ich möchte euch jetzt nicht einen musikwissenschaftlichen Vortrag halten, was ich gerne tun würde. Aber dieser Rhythmus kommt, erstens mal, diese Pop- und Rockmusik, die wir heute überall im Praise and Worship haben, die kommt aus Afrika. Die kam mit den Negersklaven rüber, daraus ist der Jazz entstanden und daraus 1952 Rock. Und dann die Popmusik. Ja, ein Wesen dafür ist dieser Grundrhythmus durch die Bassdrum. Das, was in Afrika auf den Trommeln gemacht wurde, wird heute durch die Bassdrum gemacht. Und die schlägt durch, die Bassdrum schlägt durch. Wenn irgendwo so ein Event ist, du hörst als erstes die Bassdrum, also die tiefe Trommel. Friedrich der Große, der berühmte Preußenkönig, der alte Fritz, der hatte das auch erkannt. Der hat gesagt, wir müssen unsere Jungs noch mehr in Spur bringen und hat dann die große Marschtrommel eingeführt bei den Preußen. Ja, und so sind dann die zum Gleichschritt zu der Marschtrommel in den Tod marschiert. Wenn du so einen Rhythmus hast, so ein Metrum, was da geschieht, da werden die Menschen auf Spur gebracht. Ja? Gedanken werden runtergefahren, das Körperliche, ja, wo sich etwas bewegt. Und wenn du dann noch Lautstärke dazu bringst, ich kenne die Veranstaltungen mit 110 Dezibel Lautstärke, also es ist wie wenn du neben einem startenden Flugzeug bist, da wird alles runtergefahren und die Menschen sind offen für alles Finstere. Ja? Das sind so die Prinzipien, ja? Da könnte man jetzt viel drüber reden, aber das Innere und unsere Herzenshaltung, auch in der Stille, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Gott in der Wahrheit, im Geist anbeten können. Dazu gehört auch eine Nüchternheit, die heute ja verpönt ist, eine Nüchternheit, eine Selbstbeherrschung, nicht Ekstase, nicht der Schwerpunkt auf den Sinnen und Gefühlen. Es gehört die Absonderung von der Welt, es gehört auch Selbstverleugnung dazu und Demut und Hingabe. Unser Fleisch, unsere alte Natur, wie es die Bibel auch nennt, will immer etwas erleben. Ja, drängt immer danach, etwas zu erleben, ob über Rhythmus, ob über Bewegung, über Lautstärke, über den Groove von der Band. Diese Dinge sind angetan, den natürlichen Menschen zu stimulieren und in Stimmung zu bringen. Der Mensch ist einfach so gestrickt. Ja? Unser Fleisch will etwas erleben. Aber das findet ja nicht nur in der modernen E-Musik statt. Ich habe das erlebt, ich habe in verschiedenen Orchestern gespielt. Das findet auch statt, wenn du da vorne bist an der Solotrompete und du spielst Kantate 51, jauchzet Gott in allen Landen, zusammen mit dem Koloratursopran. Ja? Findet es auch statt. Da entsteht Stimmung. Ja? Eine sehr begeisternde, bewegende Stimmung. Ja? Und die Leute sind begeistert, die klatschen. Ja? Und das ist jetzt ein heißes Feld, weil ich liebe Johann Sebastian Bach, ich liebe diese Musik. Ja? Aber diese Musik kann mich in dieser Form jetzt nicht in eine wahre Anbetung reinführen. Es ist vielleicht Lob, es ist Preis, aber es ist auch eine hohe Stimulation unserer Sinne da. Und da müssen wir auch unterscheiden, damit wir hier nicht abgleiten. Und da habe ich auch Konsequenzen gezogen, weil viele Dinge haben mich da sehr, sehr angesprochen, auch jetzt nicht nur von christlichen Musikern, die am Ende ihrer Komposition Soli Deo Gloria hingeschrieben haben, sondern auch, ob das jetzt Schostakowitsch war oder Mussorgsky, ja, oder Ravel. Oder es gibt fantastische Sinfonien, die klingen gut, aber es hat nichts mit Anbetung zu tun. Musik bewirkt immer etwas im Menschen. Bewirkt immer etwas im Menschen. Und zuerst an unserer Seele. Ich möchte auf die heutige Situation noch zu sprechen kommen. In der Kirchengeschichte haben wir eine Entwicklung seit der ersten Gemeinde und es hat immer wieder Ansätze zur Anbetung gegeben. Und wenn wir sehen, wie die erste Gemeinde, soweit wir das wissen, wie die angebetet haben, dann sehen wir, dass die Kirchengeschichte wird ja immer von den Siegern geschrieben. Ja? Die Gemeinde Jesu Christi, die Braut, die war immer unterm Radar. Die Braut hat nie Kirchengeschichte geschrieben. Ja? Die Großkirchen haben Kirchengeschichte geschrieben. Aber die Braut war immer verborgen, sie war immer unterm Radar. Und wenn die sich getroffen haben, die haben gebetet, die haben sich niedergekniet, die haben angebetet, die haben auch gesungen, ohne Instrumente damals. Und diese Anbetung erfolgte hauptsächlich über die Psalmen. Sie haben die Psalmen gebetet, sie haben Gott sein Wort gebetet und haben das ausgelegt und haben dann wieder gebetet. Wir haben dann mit dem Aufkommen der katholischen Kirche in den ersten Jahrhunderten und der Orthodoxie später, wissen wir, dass die katholische Kirche viele Anbetungsformen des Judentums übernommen hat. Ja? In den Gesängen, Beispiel dafür ist auch der Weihrauch. Ja? Weihrauch gibt ja was her für die Nase, ja, für das Auge. Wir haben das Opfer vom Alten Testament, ja, das Messopfer. Wir haben dann auch die Funktion des Priesters mit seiner besonderen Kleidung. Und diese äußeren Formen dieser Anbetung, das ist ja etwas, was eine Äußerlichkeit darstellt. Ja? Und wir sehen ja, dass in dieser Zeit mit der Äußerlichkeit von Anbetung, also mit der Kleidung, mit den Opfern, ja, mit dem, was äußerlich dargebracht wurde, dass immer mehr auch die Mystik Einzug gehalten hat. Ja? Mystische Irrlehren. Ja? Die Gnosis hat Einzug gehalten, die Mystik hat Einzug gehalten. Ja? Dann wurden die Gebäude gebaut, ja? Das war ja auch äußerlich. Ja? Wenn du da runterfährst und siehst, hier unter Marchtal, ja, die Gebäude, das gibt ja was her. Ja? Und so hat sich das immer mehr auf das Äußerlich bezogen und das Innerliche ist ganz weggegangen. In der Reformation oder auch in der Nachreformation sehen wir, dass diese Dinge von den Reformatoren und auch von den evangelischen Gläubigen konsequent abgelehnt wurden. Ja? Also alles, was mit Pomp zu tun hatte, alles, was mit dieser Mystik zu tun hatte, wurde abgelehnt. Aber der Schwerpunkt, der dann auf Sola Scriptura lag, war ein relativ nüchterner Schwerpunkt. Und er hat sich dann auch in der Anbetung hauptsächlich auf Lob und Dank bezogen. Wenn wir die Lieder aus der damaligen Zeit dann auch sehen, ja, das sind Lieder, die den Glauben gestärkt haben. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja, stärkt den Glauben, wir nehmen einen Stand ein. Wir sehen dann im Folgenden, im Pietismus, sehen wir, dass der Gedanke der Anbetung in den Versammlungen wieder ernst genommen wurde. Menschen wollten wirklich Gott anbeten und wir haben ja dieses Lied gesungen von Gerhard Terstegen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Und viele Gläubige schätzen ja dieses Lied. Was viele Gläubige aber nicht wissen, dass gerade Gerhard Terstegen, dass er sehr mystisch veranlagt war. Da gibt es auch die andere Seite. Ja? Und Gott ist gegenwärtig ist sicherlich eines dieser bekannten Lieder. Aber Gerhard Terstegen war eigentlich ein Vertreter des mystischen Pietismus. Also wo dann schon in eine falsche Richtung gab. Das müssen wir einfach wissen. Und die Mystik richtet ja diesen Blick nicht mehr auf Christus allein, sondern die Mystik, die richtet den Blick in uns selber hinein. Das heißt, wir müssen in uns selber schauen und dort Christus suchen. Wir sehen auch heute viele Christen, die genau diesem Weg heute folgen, mit den unterschiedlichsten Ausprägungen. Wir haben dann Lieder zum Beispiel von Philipp Spitta, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Wunderschönes Lied. Ja? Ich stehe in meines Herrn Hand. Ja? Freuet euch der schönen Erde. Aber sind alles Lieder des Lobes und des Dankes. Sind jetzt keine Anbetungslieder. Und im 19. Jahrhundert hat Gott bei verschiedenen Männern in Europa das bewirkt. Ein Verlangen ist da entstanden, was Gott selbst unter Anbetung versteht, dass sie das auch ausgedrückt haben. Und durch das Studium vom Wort Gottes haben sie festgestellt, dass Anbetung ganz viel mit dem Opfer von Jesus Christus zu tun hat. Und es war die Zeit, wo auch die Stunde des Brotbrechens in den Gemeinden, in den Häusern, wo die Stunde des Brotbrechens zu einem Schwerpunkt wurde, weil man gemerkt hat, das Opfer von Jesus Christus, dieses Anbetungsopfer, das ist das, wo wir mit Christus Gemeinschaft haben. Das ist die innigste und tiefste Verbindung, wenn wir dem Tod des Herrn gedenken und seiner Leiden. Ja? Und das waren diese tiefen Anbetungsstunden, die wir heute auch noch haben in wenig Gemeinden. Und das sind Für uns in unserer Gemeinde sind es ganz, ganz besondere Zeiten. Wir haben dann in den letzten 50 Jahren einen kolossalen Umbruch in der Entwicklung. Und vor allem die charismatische Bewegung war ja da der Initiator für die neuen Anbetungslieder. Also meine Frau und ich, wir haben diese ganze musikalische Leiter durchgemacht. Wir waren in den 70er Jahren, waren wir in einem Jugendchor im CVJM, den Wasserträgern, und haben dort Schallplatten gemacht und haben jedes zweite Wochenende Konzert gemacht. Und damals kam die Popmusik aus Amerika, kam in die deutsche jugendliche Jugendmusik. Ja, da waren dann der Jugendchor Erndebrück, da waren die Brückenbauer mit Hella Heitzmann und die Wasserträger und so. Und es war einfach eine gefällige Popmusik. Und da christliche Texte drauf gemacht. Hat aber mit Anbetung überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja? Aber damit wurde ein Weg bereitet für Rock- und Popmusik in der christlichen Jugendkultur. Ja? Sind auf der Bühne gestanden, es wurde eingezählt mit dem Schlagzeug. Und dann ging es los. Ja? Ein Metrum wieder. Und heute haben wir in der weltweiten Gemeindelandschaft diese Art von Praise and Worship. Also da sind wir sicher hier in der Gemeinde, und bei uns in der Gemeinde sind wir ja seltene Exemplare. Ja? Weil Gottesdienste, und das ist eine der größten Liebe, Gottesdienste müssen besucherfreundlich gestaltet werden. Was ist besucherfreundlich? Ja? Ich war Pastor im Gospelforum 38 Jahre lang, und besucherfreundlich heißt, du kommst rein, es gibt einen Begrüßungsdienst. Ja? Die Erstbesucher bekommen eine kleine Tüte mit Gummibären und Anweisungen, wie das alles funktioniert. Dann sind 35, 40 Minuten Lobpreis. Ja? Gute Band, mit Licht, mit allem drum und dran. Ja, und da wirst du in Stimmung gebracht. Und dann gibt es natürlich noch eine flache Predigt. 7 Punkte, wie du erfolgreich in der nächsten Woche bist. Ja. Mir wurde immer gesagt, wenn ich mit Predigen dran bin, kannst du über alles predigen, aber nicht über 30 Minuten. Ja. Also einfach kurz und knapp. Und wenn du in der Charismatik den Lobpreis wegnimmst, dann bleibt nichts mehr übrig. Ja. Weil diese Wortzentriertheit ist auch nicht da. Und wir haben heute die Situation, dass weltweit sehr viel Musik gemacht wird, sehr viel Praise and Worship, und dass diese Verführung immer mehr Raum gewinnt. Warum? Weil die Bands und ihre Musiker stehen im Vordergrund. Nicht mal der Text steht im Vordergrund. Und der Text ist ja eh schon flach, ja? Wenn ich am Anfang vom Lied 25 Mal oh, 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 oh sing, ja, was hat es mit Gottes Lob oder mit Anbetung zu tun? Wenn wir das sehen, dann sehen wir auch die Auswirkungen. Ich habe Jugendliche gehabt, die sagen, ich brauche nicht in der Bibel lesen, ich habe Lobpreis. Ja, das sind die Auswirkungen, weil du immer in so einem Warmbadetag von Gefühlen bist mit diesem Lobpreis. Und dieser Lobpreis ist ja genau das, was Gott nicht will. Meine Schwiegermutter, die ist vor einigen Monaten gestorben, und meine Frau und ich, wir sind zurück. Meine Frau ist aus dem Schwarzwald, und wir sind dort im Gemeinschaftshaus der Liebenzeller Gemeinschaft. War dann der, wie sagt man dann, der Kaffee, ja, nach der Beerdigung und so. Und es war eine schöne Zeit. Aber wir haben festgestellt, dass in diesen 40 Jahren, wo meine Frau jetzt weg ist von dieser Gemeinschaft, dass sich da viel geändert hat. Ja? Und das Haus, wo die sind, wunderschön, wunderschön, aber die haben zwei Gottesdienste. Sonntagmorgens ist ein Gottesdienst für die Jugendlichen, mit Band, mit allem drum und dran, ja? Gott connected. Ja? Und abends, das sind die Alten, also sowas wie wir, das sind die dran. Ja? Und die haben ihre Lieder, ja, Alt ist relativ, Johann, gell? Nee, die Älteren, Entschuldigung. Und da sind die dran. Ja? Da spielt dann nicht die Band, sondern das Klavier. Und da singen die Lieder, die wir kennen, auch aus Jesu Name und so, ja, so wie man es gemacht hat. Aber hier findet eine definierte Spaltung statt, weil es sind zwei diametral entgegengesetzte Nummern, die hier ablaufen. Ja? Ein Gottesdienst für die und ein Gottesdienst für die, die nichts miteinander zu tun haben. Wie will das zusammenkommen? Wenn wir die Jugendlichen versuchen zu ködern mit Mitteln der Welt, sind wir falsch. Diesen Werdegang, den wir durchgemacht haben, bis zu dem Punkt, wo Gott uns wirklich zur Buße gerufen hat, das geht vielen Menschen so, dass sie diesen Werdegang gemacht haben. Bei uns war es fehlende gesunde Lehre, sodass uns die Grundlage für eine gesunde Beurteilung folgte in unserem Werdegang. Und dann ist man auch leicht verführbar. Wenn wir sehen, was wir heute brauchen für diese Zeit in der Anbetung, dann sehen wir in Hebräer 13, Vers 15, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und ich möchte schließen mit 1. Petrus 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Freunde, es ist eine kleine Herde, die Jesus beschreibt. Es sind nicht die Massen. Es ist eine kleine Herde, die Gott gemäß anbetet. Und diese Sache, diese Anbetung, die wir Gott entgegenbringen, die ist nicht spektakulär von der Welt. Es ist eine Sache, die ganz im Herzen und persönlich stattfindet. Unsere Opfer müssen geistlich sein. Wir schließen unser Büro ab. Wir gehen auf die Knie. Und wir bitten Gott immer mehr, dass er uns zeigt, wie er angebetet werden will. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Herr und wir neigen uns vor dir. Und wir geben dir alle Ehre, allen Dank, alles Lob und alle Anbetung. Herr, und wir bitten dich in dieser Stunde, dass du uns zeigst, wie wir dich im Geist und der Wahrheit anbeten. Dass es bei einigen vielleicht ein Prozess ist, der erst angestoßen wird, weil sie das gar nicht so wahrgenommen haben. Aber du baust unseren Glauben auf. Und du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich danke dir, dass wenn wir in deinem Willen sind, dass du uns diese Dinge zeigst und dass es dazu kommt, dass wir es wirklich sind, wahre Anbeter vor dir. Dir sei alle Preis, alle Ehre und Anbetung. Amen.
Ja, lasst uns miteinander aufstehen und gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.